Wenn du wissen willst, wie du den Wert deiner Webseite steigern kannst und das durch Videos, die anders sind als ganz normale Werbevideos, dann solltest du hier bei der Folge dranbleiben. Gemeinsam mit Thomas Malo gehe ich genau auf dieses Thema ein. Und alles Weitere erfährst du wie immer nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Maschinenbau trifft Marketing. Heute wieder eine Gastfolge mit Thomas Maluk, vor dem Intro schon angekündigt, Gründer und Geschäftsführer der Filmanstalt GmbH, und er produziert Werbefilme seit über 10 Jahren für Unternehmen wie ZF, Allianz, Leica und ist auch im Maschinenbau und in der Industrie unterwegs. Wir haben uns letzte Woche kennengelernt über ein Telefonat, wo es um das Thema Testimonials ging, und haben direkt gesagt, das nehmen wir als Aufhänger für diese Podcast-Folge. Und jetzt darf Thomas noch ein bisschen was zu sich sagen, der kennt sich schon ein paar Jahre länger.
Also ja, vielen Dank für die Vorstellung. Genau, mein Name ist Thomas Maluk, ich bin einer Geschäftsführer der Filmanstalt GmbH. Genau, wie du meintest, wir sind seit 10 Jahren im Business und fahren große Kampagnen für die Industrie und große Brands wie zum Beispiel die ZF. Wir waren auch schon für die Hatz Motorenfabrik unterwegs und haben ja aber im Laufe der Jahre immer wieder gemerkt, Mensch, teuer und aufwendig muss ja eigentlich nicht immer unbedingt sein, um unseren Kunden richtig fetten Mehrwert zu liefern mit Hilfe von Videos. Und da haben wir uns gerade in das Thema Videotestimonials ein bisschen vergraben und einfach mal geguckt, wie wir diese Kundenstimmen richtig gut an den Start bringen und erlebbar machen. Wir haben ganz häufig gemerkt, dass viele Leute, viele Unternehmen in der Industrie, aber ich würde insgesamt sagen auch Dienstleister, ihre Reviews und Kundenstimmen nicht so richtig effektiv fürs Marketing nutzen. Und man redet immer so von Erfolgsgeschichten. Aber wenn man sich mal so die Google-Rezensionen und die Verarbeitung der Kundengeschichten auf den Websites anguckt, kriegt man da eigentlich nur sehr wenig von dem Erfolg mit, weil es immer nur so heißt, war sehr professionell, befriedigend, kompetent, genau, kompetent, ja, nett, sympathisch, Service war immer erreichbar, eine tolle Erfahrung, würden wir uneingeschränkt weiterempfehlen. Und dann sage ich mir immer so, ja, well, das sind alles Standards, die ich eigentlich von Grund auf erwarte, wenn ich mit Profis zusammenarbeite, ne, dass die kompetent und professionell und erreichbar sind und meinetwegen auch leidenschaftlich bei der Arbeit sind. Und ich meine, ich würde sogar so weit gehen, dass ich schon mal beobachtet habe, auch in der Industrie, bei Dienstleistern, die auch größer sind, dass sie das sogar als ein USP aufführen. Ja, kompetent, leidenschaftlich, professionell zu sein. Und da fällt mir dann meistens immer alles so ein bisschen aus dem Gesicht. Und muss ich ganz ehrlich sagen. Aber deswegen haben wir uns eben der Aufgabe verschrieben, genau diese Kundenstimmen, genau diese Erfolgsgeschichten wirklich komplett erlebbar zu machen und ja, den heiligen Gral des Vertriebs, nämlich die persönliche Empfehlung, zu digitalisieren und audiovisuell erlebbar zu machen. Genau, das ist so die Journey zu dem Produkt und dem Thema, über das wir heute sprechen.
Ja, perfekt. Steigen wir eigentlich direkt mal mit dem Problem ein. Also ich habe festgestellt, dass generell zumindest meine Branche, Maschinenbauindustrie, Schwierigkeiten damit hat, proaktiv nach einem erfolgreichen Abschluss einfach mal auf den Kunden zuzugehen und zu sagen, hier, das war unsere Reise, du kamst mit dem und dem Problem, mit der Herausforderung auf uns zu. Wie war denn deine Erfahrung mit uns? Bist du nicht bereit, uns vielleicht einfach mal eine ausführlichere Rezension zu schreiben oder vielleicht sogar entweder mit Hilfe von jemandem wie dir, das Ganze einfach in Video zu fassen und dann auf die Webseite zu packen? Und vielleicht da, um den Bogen zu spannen, du hast meine Adresse irgendwo im Netz gefunden und hast mich angerufen, hast gesagt, pass mal auf, Felix, deine Testimonials auf der Seite, die sehen irgendwie fürchterlich aus. Und wie sieht's denn aus mit Videotestimonials? Und dann sind wir über das Thema so ein bisschen da drauf gekommen. Dann habe ich gesagt, ich baue aktuell die Seite um. Und auf meiner neuen ist bereits ein Videotestimonial drauf. Da werden jetzt die nächste Zeit auch weitere folgen, weil ich auch ganz einfach gemerkt habe in dem Moment, wer nicht fragt, bekommt auch keine Rezension. Also gerade in der Branche ist es ganz einfach so. Und meistens ist es viel schmerzloser, als man sich das vorstellt. Also gerade wenn jemand wie du, ich meine, du machst es ja dann auch remote teilweise für deine Kunden, dann stehst du ja als erfahrener Produzent dem Unwissenden, sag ich mal, gegenüber und leitest den mit psychologisch aufgebauten Fragen durch diese Reise durch, um halt nachher die Antworten zu bekommen, die in der Reihenfolge halt in dem Video Sinn machen. Und da ist meine Erfahrung, dass es schon damit anfängt, dass generell nie nach Rezensionen gefragt wird. Es wird einfach, man freut sich darüber, wenn eine reinkommt, aber proaktiv danach fragen macht keiner. Wie ist da deine Erfahrung?
Sehe ich ganz genauso, vor allen Dingen diese Phase der Dankbarkeit zu nutzen, ne? Wenn man zum Beispiel ein Offboarding-Gespräch hat, ne, und sagt, okay, wie machen wir weiter oder sind wir in so einer Upsell-Phase? Genau in diesen Momenten muss man eigentlich zwei Sachen tun. Nach einer Empfehlung fragen. Das vergessen ja auch viele, ne? Also das ist ganz normales Empfehlungsmarketing, aber das ist nochmal eine ganz andere Story. Sich erstmal eine Nummer oder einen Kontakt von jemandem nochmal einzuholen, der das vielleicht auch gebrauchen könnte. Ist, was viele in dieser Phase vergessen. Aber auch zu sagen, hey, ich freue mich total, dass wir XYZ mit euch erreichen und XY-Probleme lösen konnten. Wie wär's, wenn wir nicht als Krönung des Ganzen, weil ich finde, ihr seid ein absoluter Vorzeigekunde und Vorzeigeprojekt, auf das wir alle gemeinsam hier stolz sein können. Ich finde, das feiern wir jetzt einfach mal, indem wir das audiovisuell einfach nochmal in unser Fundament pressen hier und verewigen. Hätten sie da nicht auch Lust zu? Wir zahlen das auch. Sie bekommen unsere Reichweite, wir veröffentlichen das, sie können da drüber gucken. Für sie ist das ganz wenig Aufwand, sie haben damit nicht so viel am Hut, außer sich da kurz irgendwie vor die Kamera zu setzen. Hätten sie da nicht Lust zu? So, that's it. Ne? Ja. Und wenn die Leute sich in so einer Phase der Dankbarkeit befinden oder in so einem Erfolgskontext, dann werden die meisten sagen, jo, passt. Und wenn man das bei jedem Kunden macht, dann kriegt man eigentlich meistens auf jeden Fall eine gute Kundenstimme. Man muss nur wissen, wie man das Ganze aufbaut. Und das ist die nächste Krux, muss man sagen. Sonst kriegt man einfach nur diese Standards wieder. Hey, das war super kompetent, wir sind total zufrieden. Darüber können wir aber jetzt gleich gerne im Folgenden einfach nochmal sprechen, wie man das vernünftig machen kann. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie machst du das?
Ja, meine Erfahrungen sind grundsätzlich auch genauso. Ich habe bis vor kurzem einfach nur nach normalen Google-Bewertungen gefragt, bis mir irgendwann das wie Scheuklappen von den Augen gefallen ist, dass ich gedacht habe, naja gut, Google-Bewertung, du musst ja irgendwie gerade im Marketingbereich, wo ich jetzt unterwegs bin, wieder den Mehrwert zu allen anderen schaffen, um wieder mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und dadurch, dass ich ja eh relativ viel Content produziere bei mir auf dem Kanal, habe ich gedacht, naja gut, dann kann man jetzt den Weg auch gehen. Und da ich in der Regel eigentlich die meisten meiner Kunden auch irgendwann mal in meinen Podcast einlade als Gast, dann machen wir es in der Regel im Anschluss. Also ich habe so 2-3 Fragen oder 4 Fragen vorbereitet, je nachdem. Mhm. Und da führe ich meinen Kunden dann einfach in der Podcast-Folge durch oder nach der Podcast-Folge, dass wir einen kurzen Break machen. Und wir nehmen es einfach mit auf. Und da, wie du eben schon sagtest, da muss kein riesiges Studio-Equipment her. Die meisten haben eine ganz normale Webcam. Ich glaube, du bist auch gerade ganz normal mit dem Laptop, mit der Webcam unterwegs. Und ich glaube, das ist eigentlich schon das Thema, was du eingangs erwähnt hast, dass die Leute immer bei Videoproduktion an verdammt teuer denken.
Genau.
Und gerade hier, das ist ja mit verhältnismäßig wenig Aufwand. Klar, danach noch die Schnittarbeit, die noch erfolgen muss. Aber es ist ja nicht zu vergleichen mit einem Image-Video, was vielleicht von ein halbes Jahr im Voraus geplant wird. Im Gegenteil.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, auch eine gute Kundenrezension muss geplant sein, damit man nicht eben mit diesen ganzen Standards um die Ecke kommt, sondern mit gewissen KPIs. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt über Maschinenbau sprechen, hat man meinetwegen eine Maschine verkauft, die x tausend Stücke mehr produzieren kann und der Kunde deswegen einen großen Umsatzsprung gemacht hat, ne? Oder große Zeitersparnis, Kostenersparnisse. All das mag vorbereitet sein, denn wenn man das einfach nur in der Kundenrezension erfragt, dann heißt es meistens, oh, müsste ich erst nachschauen und schon hat man diese Antwort verloren. Von daher eine Case-Analyse, Vorgespräche mit dem Kunden sind da immer gut. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und viele deiner Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, hä, warum sollte ich das so sehr ausschlachten, das ganze Thema Kundenstimmen und Rezensionen? Reicht doch meine Google-Rezension die, oder meine die Logos auf die Referenzlogos auf der Website? Ich finde, also wir befinden uns immer so ein bisschen im Alter der, Zeitalter der Trust Recession. Das heißt, also diese Google-Bewertungen kann ich auch in meiner Verwandtschaft rumschicken. Die geben mir alle liebend gerne 5 Sterne. Ähnlich gilt's halt für Proven Expert, Trustpilot und so weiter. Also diese Sterne sagen nicht mehr allzu viel aus. Ein Logo sagt ja übrigens auch nichts darüber aus, irgendwie, ob der Kunde A zufrieden war, über sich hinaus wachsen konnte, Probleme gelöst hat und so weiter. Das heißt einfach nur, dass man wahrscheinlich eine ganz gute Arbeit macht, als dass irgendwie gewisse Brands zu einem zusammenarbeiten würden. So, ne? Warum machst du Kundenstimmen? Was willst du damit erreichen?
Ganz einfach, ich will nicht mich selber in den Himmel loben, sondern da dürfen die Kunden machen, die mit mir die Erfahrung gemacht haben und dürfen einfach 1:1 aus ihrer Erfahrung berichten. Weil das ist was mir so aufgefallen ist, dass die ganzen Dienstleister sich immer unheimlich selber beweihräuchern, wie toll die doch sind. Und dann erfährst du hintenrum über 3 Ecken, naja, so richtig klasse war die Zusammenarbeit doch nicht, obwohl das Logo auf der Seite ist. Ja. Also auch da gibt es Dienstleister, die Logos verwenden von Kunden, die alles andere als happy waren mit der Zusammenarbeit. Und da ist halt wieder der Punkt, du hast, wenn du jetzt die Reise mal durchgehst, du hast diese Sternebewertung mit einem abgekürzten Profil oder vielleicht ohne Namen. Dann siehst du einen Stern und ja gut, kann ja jeder dahin gemacht haben. Wie du gerade sagtest, gehst du einmal durch die Verwandtschaft, schickst deinen Google-Rezensionslink einmal durch die WhatsApp-Gruppe und schon hast du irgendwie mit viel Glück ein paar Bewertungen eingesammelt. Dann gehst du den nächsten Schritt weiter und packst halt ein Bild und den Namen dabei und machst die Person quasi suchbar. Und auch da vielleicht eine lustige Seitennotiz. Ich bin in einen Funnel von einem Marketer reingeraten und der hat auch ganz viele Rezensionen da drin gehabt, mit Bild, mit Namen. Und das kam mir irgendwie so komisch vor, weil das Produkt relativ frisch erst gelauncht wurde. Und da habe ich gedacht, naja komm, Google Lens, wirfst du die Bilder mal Let's rein, go. Vielleicht hast du ja Glück.
Ja,
und dann war dann einer von den Bildern, war dann ein Buchcover von Amazon. Also habe ich direkt den Link von einem Buchcover gefunden, wo das Porträt drauf war. Und 2 oder 3 andere Bewertungen waren halt auch einfach gefaked.
Ja.
Und das sorgt natürlich dann umgekehrt dafür, dass du nie wieder das Vertrauen zu diesem Dienstleister aufbaust. Egal wie gut die Produkte sind oder so, der Cut ist dann einfach passiert.
Ja.
Und wenn du jetzt natürlich den Schritt weitergehst und machst es mit Videos, sind wir aktuell trotz KI noch einigermaßen in der Lage, dass das noch einigermaßen hohen Trust aufbaut. Wobei ich auch da sagen würde, mal gucken, wo die Reise in 2 Jahren hingeht,
ja, das,
wenn dann diverse Tools wie, mir fällt gerade der Name nicht ein, HeyGen zum Beispiel, dass man dann Synthesia, seine Rezension mit HeyGen selber erstellen lässt und dann ist man fertig damit.
Ja, also das, ich meine, es gibt ja ganz viele Videos, die momentan aufploppen, die auch sehr, sehr echt aussehen auf Social Media für verschiedene Influencer. Ist es dann wahrscheinlich viel wichtiger, wirklich dann den Prospect in einer guten Position an Start zu bringen. Und bei Videotestimonials geht man natürlich nicht über die Masse. Das ist das Gute. Man kann auch über Masse gehen. Auch das bieten wir in verschiedenen Paketen an. Aber das ist wahrscheinlich jetzt für die Branchen, die du bedienst, nicht so wichtig. Du hast da sehr viele wichtige Sachen gesagt. Ich meine, auch dieses Geschriebene, Lügen wie gedruckt, ne? Dieses Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Was aber auch, was du vorhin gesagt hast, sehr nochmal resoniert hat mit mir, ist dieses stellen sich die Dienstleister oder Unternehmen selber auf den Podest und würden sich selber als eine Art Held beschreiben. Ja. Was aber im Storytelling des Marketings und des Vertriebs ein absolut großer Fehler ist. Denn wie wir das aus Heldengeschichten so kennen, ist egal, ob es die Abenteuer des Odysseus sind oder Herr der Ringe oder Indiana Jones. Wenn man das auf Marketing adaptiert, ist nämlich nicht das Unternehmen der Held, sondern der Kunde. So, ja. Und wenn man jetzt die Heldenreise mal nimmt, dann hat man den kleinen Helden, der begibt sich auf seine Reise, trifft auf ein Problem und trifft dann einen Mentor. Und dieser Mentor gibt einem dann eine Lösung, ein Coaching, eine Maschine, ein Produkt an die Hand, mit der kleine Held über sich hinauswachsen kann und am Ende des Abenteuers den Drachen schlachtet, aka seinen Umsatz verdoppelt oder Zeitersparnisse an den Start bringt und so weiter. Und genau das, ist wichtig, das zum Beispiel auch in seinen verschiedenen Testimonials mit unterzubringen. Ja, wir müssen über Probleme reden, um uns als Mentor und Problemlösung überhaupt erst positionieren zu können. Und wir müssen über Strategien und deren Ergebnisse und deren Mehrwert sprechen, um zu beweisen da draußen, dass wir Mehrwert geschaffen haben. So, und das vergessen die meisten Leute. Es werden weder über Probleme noch über konkrete Ergebnisse gesprochen, sondern es werden nur die 5 Sterne dahin gedruckt mit einer Zahl darunter und irgendwelchen Scam-Profilen, die dann augenscheinlich dafür sorgen sollen, dass Leute denken, dass man vertrauenswürdig ist. Und da steckt so viel mehr dahinter, wo ich mir denke, so, das muss man doch maximal ausschlachten. Und ich sehe aber auch gleichzeitig deine Sorge, ein KI-Avatar dahin zu setzen, vielleicht irgendwann in 2 Jahren. Aber ich würde sagen, dass es noch viel länger dauert, um den wirklich überzeugend so eine Geschichte erzählen zu lassen. Weil am Ende des Tages lohnt es sich, glaube ich, überhaupt nicht, so viel Prompt Engineering vorzunehmen, dass du da eine geile Hero-Line drin hast, eine geile Heldengeschichte mit einem perfekten Text. Ich glaube, da engagiere ich mir lieber jemanden wie uns, der dem geiles, echtes Videotestimonial einfährt und dann ist man 10-mal günstiger am Start. Es sei denn, man hat keine Erfolgsgeschichten zu erzählen, dann muss man sie halt prompten. Dann hat man auch keine Daseinsberechtigung am Markt.
Amazon nehmen.
Ja, Wahnsinn, ey. Aber die meisten Leute, die würden ja überhaupt nicht den Aufwand betreiben und so sehr recherchieren.
Ja, definitiv. Also ich fand das recht witzig, als wir telefoniert haben, weil das bei mir fast schon krankhaft ist, sobald irgendwie, ich meine, du wirst ja auch den einen oder anderen Cold Call umgekehrt erreichen, also der zu dir kommt und ich gucke immer, ich frage immer nochmal nach dem Namen und frage, wo die Person arbeitet und dann ist im nächsten Fenster schon die Website offen. Yeah. Dann gucke ich mir erstmal die Website an, so im Gespräch und ja, passt das soweit. Und witzigerweise, ich glaube 2 Tage, nachdem wir telefoniert haben, habe ich einen weiteren Cold Call bekommen. Da ging es darum, mein YouTube-Profil zu optimieren. Und da habe ich gedacht, na komm, guckst du mal. Klang soweit ganz gut. Der hatte mir ein Loom-Video gemacht, mega gut aufgebaut. Also auch die Tipps da drin, die waren on point. Also war wirklich super, kann man gar nichts zu sagen. Ja, dann habe ich die Person gegoogelt und dann habe ich einfach nichts gefunden. Keinen eigenen YouTube-Kanal, keine Website, kein LinkedIn-Profil, nichts. Da habe ich mir gedacht, du willst mir jetzt erzählen, wie ich meinen YouTube-Kanal mit mittlerweile über 150 Videos optimieren soll, wenn du selber noch nicht mal einen eigenen YouTube-Kanal hast. Oder im Thema Podcast, da habe ich mir irgendwann auf Instagram, wurde mir einer vor, oder der hat mir gesagt, ja, und er würde meinen Podcast optimieren. Ja, die hatten 8 Folgen auf ihrem Podcast, wo ich mir dann denke, ja, geht mal über die 100 und dann können wir uns einfach nochmal unterhalten.
Ja.
Und das sind immer so die Punkte, wo ich dann sage, wenn du mit sowas nach außen gehst, dann muss halt auch dein Background stimmen. Und genau das ist jetzt der Punkt, wenn du das wieder aufs Videotestimonial überträgst, der Endkunde von, nehmen wir an, du hast jetzt für irgendeinen Kunden ein Videotestimonial gemacht oder 2 oder 3, ihr habt die auf der Webseite implementiert. Dann hat dein Kunde ja einen Wettbewerb, der teilweise aus 2 oder 3 besteht, die vielleicht im Ausschreibungsverfahren dann gegeneinander bieten müssen. Dann wird der Endkunde sich ja auch über die Person informieren. Und wenn ich jetzt auf der einen Webseite gar nichts finde, außer wir sind das familiengeführte Unternehmen in der 3. Generation, beim 2. finde ich vielleicht mal 3 Logos und 2 Sterne. Und bei dem 4. finde ich dann Erfolgsstories von Unternehmen, die ich vielleicht sogar schon wieder verknüpfen kann, weil die aus der gleichen Branche sind. Dann wird es schwierig, über den Preis nachher zu diskutieren, weil jeder kauft Sicherheit am Ende des Tages und dann darf die Sicherheit auch einfach mal ein paar Euro mehr kosten.
Das ist das Großartige und ich finde es klasse, dass du genau in den Bereich gehst, weil ich glaube, auch viele Unternehmen da draußen immer noch über Features und Preis verkaufen. Aber sobald du echte Success-Stories hast, die Punkt A authentisch sind und komplett durchdacht, sprich, ich nenne das immer Problemlösung, Mehrwert, Kausalketten. Ne, wenn die wirklich da sind, dann verkaufst du auf einmal über Ergebnisse und Mehrwert. Und das Großartige ist, man kann dadurch seine Preise quasi verdoppeln und verdreifachen teilweise.
Ja.
Ne? Und das darf man nicht vergessen. Und ich meine, wir kennen alle das Phänomen Value-Based Pricing. Und viele Leute sagen da draußen dann immer, oh, und das funktioniert bei meinen Kunden nicht. Und ne, ich habe so eine spezielle Dienstleistung oder so Produkte. Ja. Und dann gucken die doch dann da auf das andere Produkt. Und dann kostet das irgendwie nur die Hälfte. Und wie soll ich das dann verargumentieren? mit den Cases, wo ich sage, hey, ich garantiere dir gewisse Ergebnisse, guckst dir an und gemessen am Return on Invest ist das immer noch günstig, lieber Kunde. Das ist Preisverhandlungen, die machen irgendwo Spaß, weil man sagt, hey, ich stehe für Ergebnisse und Mehrwert, statt einfach nur über Aufwände, was es ja am Ende des Tages sind, wenn du über Features und Größe und Produktionsaufwand und sowas verkaufst. Großartig, das macht Spaß. Also Vertrieb ändert sich mit guten Erfolgsgeschichten eben auch nochmal.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade in der Branche. Die sind alle noch sehr stundenbasiert, aufwandsbasiert. Ja. Ich habe ja selber ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ich weiß gar nicht, insgesamt von 2009 bis 2022 waren ja ein paar Jahre. Mhm. Und da war es halt so. Da gab es eine Konstruktionsstunde später, als ich in der Konstruktion Entwicklung war. Und dann kam das große C dazwischen, dann musste überall gespart werden. Und dann wurde auf einmal aus einer Konstruktionsstunde, die vorher mit 60 Euro berechnet wurde, wurden dann auf einmal nur noch 35 Euro. Und dann hast du natürlich überlegt, wie schließe ich jetzt die Lücke, die gerade entsteht, sinnvoll. Und dann gibt es die Unternehmen, die dann sagen, ja gut, wenn der Kunde sagt, der Stundenpreis geht runter, dann brauche ich halt ein bisschen länger, um das wieder zu kompensieren.
Man
ist ja
eiskalt. Man wird gezwungen zu lügen.
Ja.
Und das ist doch kein way to go am Ende des Tages.
Ja, aber so wird das immer so gemacht. Also klar, du willst ja irgendwie auf deine Gehälter kommen und im Endeffekt dein Arbeitstag oder der Arbeitstag von deinen Mitarbeitern, der ist halt nur mal begrenzt. Und wenn du stundenbasiert kalkulierst, ist dein Ertrag begrenzt. Und den kannst du nur über mehr Mitarbeiter skalieren oder über mehr, keine Ahnung, musst irgendwas rausgeben. Aber du kannst einfach nicht produktbasiert deine Dienstleistung skalieren.
Ja.
Und ja, im Endeffekt ist es ja so, der Kunde, was du eben gesagt hast, der kauft ja das Endergebnis. Und wenn der Endkunde nachher einen höheren Return on Investment hat, weil er einfach schneller produzieren kann, nehmen wir an, die produzieren irgendwelche Vorrichtungen für Karosserietüren und die planen 8 Karosserietüren von einer hochwertigen Marke am Tag zu machen, mit der Vorrechnung können die jetzt auf einmal das Doppelte machen. Ja, dann ist die Rechnung eigentlich ganz einfach. Und da muss es ja hingehen, dass du wirklich deinen Wert rüber kommunizierst, dass dein Endkunde halt auch was davon hat und im Endeffekt es einfach eine Investition ist, die sich von selber amortisiert.
Man muss dazu sagen, bei einigen deiner Zuhörer gerade wird wahrscheinlich jetzt auch der Einwand aufpappen, das geht bei uns nicht und wenn wir da eine andere Art von Angebot abgeben, was halt nicht mehr tagessatzbasiert ist, dann nehmen die uns gar nicht an in der Ausschreibung und so. Das ist alles fein, das ist auch alles richtig und manchmal bei speziellen Kunden, gerade wenn es wirklich an große Unternehmen geht, die akzeptieren auch überhaupt nichts anderes, das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist ein kompletter Unterschied, wenn man dem Ganzen einen anderen Kontext gibt. Also es ist ja schon, meinetwegen kann man auch immer in das Angebot hinterher noch reingehen und sagen, hey, das ist tagessatzbasiert und das ist unser Tagessatz, so und so viele Mannstunden sind da drin. Aber gemessen an ihrem Return on Invest, den wir ja irgendwo dann erschaffen, ne, weil das haben wir schon mal gemacht, gucken Sie sich diese Erfolgsgeschichte an, wir liefern halt Ergebnisse. Dann wird der Preis irgendwo kleiner und man wird als Dienstleister auch ganz anders positioniert, weil man nicht mehr diesen Dienst leistet, sondern mentormäßig dem Kunden halt zu Wachstum verhilft am Ende des Tages und nicht einfach nur eine Maschine zum Beispiel oder ein bloßes Produkt verkauft, sondern etwas materiell Immaterielles, weißt du, was ich meine damit?
Ja,
also, ne? Also nicht nur Kosten und Aufwand im Sinne von.
Ja, man denkt halt einen Schritt weiter.
Also, right.
Ja, der Gedanke oder die Entwicklung ist halt nicht bei dem Produkt an sich abgeschlossen, sondern man denkt halt sich mit dem Endkunden in das Produkt rein und sagt, pass mal auf, wenn wir das jetzt so und so aufbauen oder ich habe vielleicht noch die und die Idee, da kannst du direkt hier schon die und die Zeit sparen. Im Endeffekt geht es ja erstmal um Prozesszeiten oder Taktzeiten, gerade im Maschinenbau, wenn die in der Serienproduktion unterwegs sind. Und dann kann das ja ganz einfach hochrechnen. Oder bei mir war es damals, da ging es darum, Gewicht einzusparen von gewissen Komponenten, wo wir Festigkeitsberechnungen gemacht haben und auf einmal konnten 3 Roboter der nächst kleineren Klasse genommen werden, hat A dazu geführt, die Roboter waren günstiger, B, der Energieverbrauch der Roboter ging minimal nach unten und kleinere Roboter mit kleinerem Gewicht konnten schneller fahren, das heißt die Taktzeit ging nach oben. Du hast eigentlich mehrere Punkte mit einem Produkt erschlagen und ich glaube, da sind viele jetzt so ein bisschen in dieser ja, da drin gefangen, dass sie einfach Angst haben, sowas zu kommunizieren, weil sie irgendwie auf jeden noch so kleinen Auftrag, ja, leider Gottes angewiesen sind. Mhm. Und das umgekehrt natürlich dazu führt, dass man einfach diese, den Mut nicht hat, zu sagen, okay, dafür stehe ich jetzt, ich verkaufe dir ein Ergebnis und wenn du nicht bereit bist, für das Ergebnis eben Summe XY zu bezahlen, dann fahr mit einem der Wettbewerber und dann sehen wir uns vielleicht in einem Jahr wieder, wenn es halt einfach nicht klappt.
Das Geile ist aber, wenn man im Vertrieb jetzt nicht unbedingt den Mut hat, das so value-based in dem Sinne zu vertreiben, dann kann man das großartig den Kunden für sich machen lassen. Ne? Es ist ja, ja eigentlich einfach, es ist einfach ein Fragen-Framework. Ne? Hey, wir haben dir dieses Produkt verkauft und wie sieht's denn da mit den mit der Energieeffizienz jetzt aus? Wie viel Zeit spart ihr euch? Und das kann der Kunde dir dann alles erzählen. Und auf einmal sagst du, hey, wir haben das für den geschafft, warum nicht auch für dich? Oder sagen wir, hey, guck mal, das sind so die Mehrwerte, die wir liefern. Hörst dir einfach mal an und auf einmal ist der ganze Raum mit Mehrwert, mit Problemlösung gefüllt, ohne dass du das irgendwie großartig jetzt irgendwie versprechen musst. Weil vor diesen Versprechen haben halt viele Leute Angst, weil dann können sie dich halt auch drauf festnageln. Aber ein Videotestimonial macht das in dem Sinne für dich und das ist großartig.
Ja, und dann denken wir noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir es ja schon mal in Video aufgenommen, Video, Audio.
Ja.
Dann wäre es natürlich ein leichtes, daraus eine Fallstudie zu machen, die man irgendwo vertreibt, vielleicht drucken lässt, cool aufbereiten lässt, Kundenfallstudie und dann vielleicht an die Bestandskunden schickt, die man vielleicht seit ein paar Wochen, Monaten nicht mehr irgendwo kontaktiert hat. Oder man geht einen Schritt weiter und baut sich explizit für diesen Bereich eine Landingpage auf. Und wie wir eingangs im Vorgespräch das Thema hatten, du weißt halt einfach, was bei deinen Kunden wirklich zieht. Und dann baust du dir daraus eine Werbekampagne auf Meta auf Google Ads, also Google Ads Werbung oder LinkedIn meinetwegen, wo du nur diese eine Problemlösung vertreibst auf dieser Landingpage und da dann ein oder zwei Testimonials untergebracht.
Hammer, Conversion Booster.
Steigert halt natürlich direkt den Leadwert am Ende des Tages.
Ja, also es sind zwei Sachen, auf die du mich gerade gebracht hast, die großartig sind, was man mit diesem Format machen kann. Erstmal ist es natürlich so, wenn man Ads schaltet, ne, also den Cost per Acquisition runterzubringen zum Beispiel. Ja. Wenn man Google Ads schaltet auf der Landingpage, die Conversion dieser Landingpage wird auf jeden Fall steigen. Wenn man Ads schaltet, dann wird der ROAS, also der Return on Ad Spend, wird sich verbessern. Also in ganz vielen Bereichen wirkt dieses Format. Und da würde ich ganz gerne nochmal mit dir auf die verschiedenen Touchpoints eingehen, der Customer Journey, auf der man dieses Format verwenden kann. Weil viele denken so ein Video oder meinetwegen auch ein schriftlicher Use Case, ne, das geht so in meinen Blog, das geht vielleicht auch mal in Newsletter, das veröffentliche ich auf Facebook, lade es bei YouTube hoch und pack's mir auf die Landingpage, okay, oder auf die Homepage. Aber es gibt so viel mehr Punkte, an denen man so ein Testimonial, ein Review, ein Videotestimonial unterbringen kann. Es ist so, egal ob man jetzt ein Webinar hat, ne, und man hat 3-4 Videotestimonials, dann kann man doch einen geilen Trailer aus allen 3 Videotestimonials zeigen und am Anfang des Webinars einfach mal zeigen, damit die Leute schon hot sind und alles, was danach gesagt wird, das Gleiche gilt für einen Pitch, ne, den man irgendwo hat oder eine Ausschreibung, eine Präsentation. Wenn man das als Opener nimmt, anstatt vielleicht mal einen Imagefilm oder so, because no one cares about an Imagefilm am Ende des Tages.
Yes, ja.
Wenn man sowas nimmt und sagt, hey, das ist der Erfolg unserer Kunden, weil unsere Kunden sind die Heroes, die mit unserer Hilfe über sich hinaus wachsen können, dann sind die Ohren offen. Wenn man erstmal mit Ergebnissen um die Ecke kommt, statt mit irgendeinem, sorry, aber Branding, bla bla, was auch alles nur Behauptungen sind. Ne? Wir machen das schon so lange und wir sind die Besten und wir sind die Marktführer und alles Behauptungen übrigens, wenn man kein Proof dafür hat. So, in Form zum Beispiel von geilen Kundentestimonials oder Erfolgsgeschichten. Genau, also da waren wir beim Pitch, wir sind bei Webinaren, also das da einzubringen, da wird erstmal die komplette Expertise gelevelt auf jeden Fall, schon am Anfang. Dann haben wir zum Beispiel Sales Calls, wenn wir merken, hey, der ist noch nicht ganz so überzeugt, ne? Dann erzählen wir die Kundengeschichte und dann schicken wir dem meinetwegen noch das Videotestimonial hinterher oder zeigen es noch im Call. Oder wir machen Cold Email zum Beispiel und sagen, hey, haben Sie auch Bock, wie diese und jene Produktion ihren Output zu verdreifachen, wie, keine Ahnung, Kunde XY, dann gucken sie sich den Case an und buchen sie sich einen Termin und dann wird das Ganze auf so eine Landingpage weiter, ne? Also die Conversion auch im E-Mail-Marketing, da kann man es auch super unterbringen. Cold Call ist das Gleiche. Sie können auf unsere Seite gehen und können sich mal die Cases angucken. Die sind so und so und so über sich hinausgewachsen. Wollen wir einen Termin machen? Ne? Das andere, da gibt es auch so viele Sachen. Ne? Also auch Vertriebler können das Asset immer in der Hosentasche haben und ziehen in irgendwelchen Terminen, in Calls, Präsentationen, Pitches. Hammer. Wirklich. Also das kann man so viel nutzen. Ich bin großer Fan.
Ja, definitiv. Du bist auch ein Fan der Heldenreise, habe ich jetzt so ein bisschen in der Podcast-Folge festgestellt.
Ja, total. Also ich bin ein großer Fan von, also einerseits Simon Sinek mit dem Framework Start with Why. Ne? Und das verbindet sich aber dann gleichzeitig auch so ein bisschen mit der Heldenreise. Alexander Christiani zum Beispiel bin ich auch ein großer Fan von. Also geht's dir auch so?
Ja, also das war quasi mein Einstieg überhaupt ins Marketing. Da ging es auch über die Heldenreise. Christopher Fogler, Joseph Campbell, die das Ganze so ein bisschen auch mit erforscht haben, beziehungsweise Joseph Campbell. Und da ist mir das erste Mal so richtig klar geworden, dass eigentlich alle guten Filme folgen einfach diesem Framework. König der Löwen, keine Ahnung, oder wie die du eben genannt hast, hier Herr der Ringe. Ich glaube Star Trek, bin ich jetzt nicht so firm drin, aber die folgen ja auch diesem Framework. Ja. Und jede Kundenreise folgt in gewisser Weise diesen Schritten.
Genau.
Und wenn man das einmal verinnerlicht hat und spielt die komplette Klaviatur der Heldenreise in seinem Content immer wieder durch und holt die Kunden da ab, wo sie sich gerade befinden und nimmt die quasi mit auf den Weg. Auch das alleine steigert schon die Conversion. Wir haben ja im Eingangsgespräch darüber gesprochen oder wo du gefragt hast, ja, wie ich so meine Kunden generiere. Und bei mir läuft es ja 100% organisch aktuell. Über Content Marketing. Jetzt mache ich das seit ziemlich genau einem Jahr mit dem Podcast. Und ich habe damit quasi eine Batterie aufgebaut oder aufgeladen, die jetzt immer läuft, egal was ich mache, ob ich im Urlaub bin, ob ich, keine Ahnung, mit meinen Kindern unterwegs bin, meine Tochter zum Schwimmen fahre oder mit meinem Sohnemann aus dem Kindergarten abhole. Die Content-Maschine, die ich aufgebaut habe in dem Jahr, die läuft rund um die Uhr 24/7. Und generiert immer wieder neue Interessenten für mich, führt die auf dieser Customer Journey, auf der Kundenreise durch den Content durch bis zu einem Erstgespräch. Und dann ist natürlich der sagenhafte Punkt, ich muss mich nicht mehr erklären. Da wird nur noch gefragt, wann können wir starten und wo liegt der Price Point und wie lang läuft die Zusammenarbeit? Dieses reine, ich muss irgendwo kalt anrufen, ich muss durch das an der Vorzimmerdame, an den Vorzimmerherren vorbei und muss mich dann irgendwie versuchen, da einen zurechtzustammeln. Habe ich noch nie gehabt. Ich glaube schon oder bin davon überzeugt, dass das funktioniert. Aber ich habe mir halt eine Maschine aufgebaut, wo ich das aktuell gar nicht benötige. Also ich muss keine Ads schalten, um meine Auslastung hinzubekommen.
Ja.
Im Gegenteil, ich könnte jetzt quasi mit Ads oder Cold Calls das Ganze in die Skalierung reinbringen. Und dann ist natürlich die Frage, wie sehen dann die nächsten Schritte aus?
Ich finde das Thema mega interessant. Und du hast gerade so ein bisschen über Neukunden gesprochen im Sinne vom ersten Touchpoint, ne? Also zum Beispiel ein Cold Call, erster Touchpoint, meistens, ne? Ja. Oder eine Ad ist zum Beispiel auch jetzt nicht eine Retargeting-Ad, aber eine Ad ist auch häufig Awareness, also top of the funnel, so in dem Sinne. Aber, und dafür finde ich halt Cold Call und Ads halt immer noch, ist brilliant. Aber was das an diesem Content-Game das Großartige ist, ist das sogenannte Nurturing. Das heißt, wenn Kunden schon mal von dir gehört haben, vielleicht dich auch mal im Cold Call hatten oder irgendeine Ad oder mal auf dein Profil vorbeigeguckt haben, heißt das ja nicht, die sehen dich und die kaufen. Ne? Sondern dieses ständige Ernährtwerden von einem Mehrwert, den du Leuten durch Content lieferst, ne, und Erfolgsgeschichten und Heldengeschichten und wie erzählst, wie Leute über sich hinauswachsen konnten. Irgendwann kennen die Leute so viel über dein Produkt, sie werden genurtured, genährt durch deinen Content, sodass sie irgendwann, selbst wenn sie auf das Problem stoßen sollten, Punkt A, an dich denken oder wenn du immer über Probleme sprichst und Herausforderungen deiner Zielgruppe, kommen vielleicht auch irgendwann, obwohl sie vielleicht denken, sie haben kein Problem, bekommen sie ein Problembewusstsein. Das heißt, durch deinen Content merken sie vielleicht, ah ja, Mist, meine Reviews sind echt für einen Eimer. Und wenn ich mehr Kunden, Conversions oder keine Ahnung, meine Show-Up-Rate oder meine Abschlussraten im Vertrieb sind jetzt nicht so der Hammer und ich habe immer super viele Einwände irgendwie beim Verkauf. So, wenn du darüber redest, dass du diese Probleme löst, dann kommen deine Kunden auch irgendwann drauf, shit, ich habe ja eigentlich ein Problem. Vielleicht sollte ich das mal lösen und mich bei Dienstleister XY melden. Von daher geil, dass du schon auf diesem Punkt bist, an dem das in dem Sinne so läuft. Und man kann es ja wirklich vielen Unternehmen da draußen einfach nur raten, das ähnlich zu machen, aber das kommt halt nicht von ungefähr. Du hast da sehr viel Zeit, Energie und Expertise reingesteckt.
Ja, definitiv. Aber ich habe auch klein angefangen, wie jeder andere, der mit Content anfing. Meine ersten Podcast-Folgen, die kann ich mir gar nicht mehr anhören, fürchterlich. keine Ahnung. Es ist halt einfach ein Entwicklungsprozess und mein Mentor damals hat mir auch gesagt, wenn die Welle mit dem Content einmal bricht, kriegst du die nicht mehr gestoppt. Und der Punkt, bis die Welle mal bricht, das kann bei dem einen ein bisschen schneller gehen, das kann bei dem anderen ein bisschen länger dauern. Aber wenn du einmal über deinen Content immer wieder neue Leads rangekommen bist und dann auch die Qualität derer durch deinen Content einfach gut ist, weil du sagst, okay, du sprichst eine ganz klare Zielgruppe an, du schließt eine ganz klare Audience einfach von vornherein aus, dann ist die Qualität von denen, die reinkommen, gut und du musst nicht immer wieder Geld nachbuttern oder das Telefon in die Hand nehmen. Ich kann jetzt quasi, keine Ahnung, ich habe einen Wochenaufwand für meinen Content von vielleicht einer Stunde, anderthalb, lasse zwei Stunden sein, der arbeitet dann für mich. Wenn ich jetzt anfangen würde mit Cold Calls, müsste ich Minimum zwei Stunden in der Woche eher mehr telefonieren, um überhaupt wieder an die Schlagzahl dran zu kommen, wenn ich jetzt rein nur Cold Calls mache.
Ich würde sogar sagen, also ich weiß nicht, wie viele Anfragen kriegst du pro Woche?
Eine bis zwei.
Okay,
also das ist aber nicht... Auch, die dann auch konvertieren. Also ich bekomme wirklich, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich bekomme unheimlich wenig Anfragen von Personen, die gar nicht zu meiner Zielgruppe passen. Also die Anfragen, die zu mir kommen, die werden auch zu 80% nachher Kunden.
Cool.
Also von daher ist die Menge von ein bis zwei die Woche ist super in Ordnung.
Ja, voll. Aktueller Stand. Also das wäre beim Cold Call, ist es ja komplett anders. Da solltest du am besten irgendwie 10 Calls die Woche buchen und davon ja, im Idealfall mindestens, was weiß ich, 30-40% abschließen, wenn das alles durchdacht ist und du richtig skilled bist halt im Cold Call und im Closing. Von daher ist das eine großartige Sache, weil du die Leute halt auch erstmal setten musst, also qualifizieren und so weiter. Und das passiert dir nicht, wenn die Leute quasi schon gesettet und qualifiziert sind durch deinen Content. Und das ist natürlich großartig.
Genau, das ist ja bei mir quasi der Fall. Also dieses Setting an sich habe ich eigentlich gar nicht mehr. Also die anfragen, die passen zu, ich würde sagen 80%, 85% passen die genau in meinen Kundenklientel rein. Das war nicht immer so. Gerade am Anfang habe ich wirklich noch relativ viel Zeit in Erstgesprächen, ich sage einfach mal vergeudet, wo ich dann eine Stunde telefoniert habe und dann am Ende von dem Gespräch kriege ich dann gesagt, ja, wir können nächstes Jahr starten und im ersten Schritt 200 Euro investieren, wo ich mir denke, warum allein das Telefonat hat jetzt schon mit Vorbereitung mehr gekostet als das, was du für dein Produkt bezahlen kannst.
Aber dann sag mir doch nochmal, was für eine Rolle spielen dann in dem Sinne Reviews, Erfolgsgeschichten bei dir momentan? Weil du hast jetzt eben gerade im Gespräch noch erzählt, du hast auf deiner Seite jetzt dann, wie die neu gestaltet wird und so weiter, ein Videotestimonial. Wirkst du dann so kompetent quasi durch deinen Content, dass gewisse Reviews, Kundengeschichten, Erfolgsgeschichten gar nicht mehr so eine große Rolle spielen?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage so an dem Punkt beantworten kann, weil ich das Video jetzt erst quasi seit einer Woche oder anderthalb Wochen erst hochgeladen habe. Mhm. Aber mein Ziel ist natürlich dadurch, dass die Webseite jetzt auch immer mehr gefunden wird und immer mehr Traffic bekommt. Die ist ja erst seit, die neue ist ja erst seit 4 oder 5 Wochen online. Aber mein Punkt ist halt auch, die Leute, die mich irgendwo auf LinkedIn, auf Instagram, in meinem Top-of-Funnel finden, dann vielleicht in den Podcast reingehen und dann irgendwann einen Schritt wagen und sagen, okay, wir googeln mal nach dem Kollegen.
Ja.
Die haben noch gar keinen Link in irgendwelchen Beschreibungen gefunden, sondern die googeln einfach mal nach Felix Schmidt Marketing beispielsweise.
Ja.
Und dann ist mein Ziel, in Google die erste Seite zu dominieren, dass ich da auftauche in Videoform, in Social-Media-Kanälen, mit der Webseite, mit zielgerichteten Seiten und dass die Leute, die dann auf meine Seite kommen, dann zusätzlich noch über die Testimonials stolpern, wenn sie die nicht vorher schon in irgendeiner Podcast-Form oder in irgendeinem Podcast gehört haben, wo es halt auch einfach mit dem Kunden darüber ging. Das heißt, ich versuche, so viele Touchpoints wie möglich aufzubauen, damit die Personen, die in meine Zielgruppe passen, an jedem Punkt, wo sie mit mir in Verbindung treten, eigentlich irgendwas finden, was sie davon überzeugt, es passt oder es passt halt eben auch nicht. Also das ist auch ganz wichtig, dass es halt auch einfach nicht passen muss.
Nee, also auf jeden Fall. Also man möchte ja nicht mit allen zusammenarbeiten und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man das Postfach voller Leads hat, die man nicht gebrauchen kann. Genau. Dann hat man einfach nur Zeit und Geld aus dem Fenster geschmissen. Ne? Also man, genauso wie man wissen muss, mit wem man zusammenarbeiten will, muss man eigentlich auch sehr gut wissen, mit wem man nicht zusammenarbeiten will und diese Kriterien eben auch zu kommunizieren und zu sagen, hey, wenn du so und so bist, dann will ich das auch einfach nicht, dann bist du auch nicht geeignet, bitte melde dich nicht. So ein Idealfall.
Definitiv.
Ja. Was können deine Zuhörer jetzt hier raus mitnehmen?
Also was ich denen auf jeden Fall mitgeben kann, die zuhören, guckt mal auf eure Webseite oder guckt mal auf euer Google-Profil, wo die aktuellsten Rezensionen sind und denkt mal wirklich darüber nach, ob ihr nicht vielleicht dem Thomas mal schreibt und mal fragt, ob er vielleicht aus irgendeinem der guten Leads, der guten Kunden, mal ein cooles Video für die Webseite macht in Form von Testimonials. Du wirst mir ja sicherlich auch ein paar Links zur Verfügung stellen, dass man dich auch mal googeln könnte oder
auf jeden
mal
Fall finden
kann.
Ja.
Und wirklich einfach mit der Webseite nochmal einen Mehrwert schaffen in Form von einem guten Testimonial nach der Heldenreise oder nach was auch immer für einem Framework. Hauptsache, die dritte Person erzählt über die Erfolge.
Das auf jeden Fall. So, also die Helden. Schluss. Die Helden.
Genau.
Ganz, ganz wichtig dazu ist noch zu sagen, also wir sind eine Werbefilmagentur, da mag man erstmal denken, hey, die ziehen mit großen Kameras durch die Gegend, aber wir machen gerade Videotestimonials auch ohne teure und aufwendige Drehs vor Ort, aber trotzdem verkaufspsychologisch aufgebaut mit Video und auch bitte nicht denken, dass das so ein billiges Zoom-Recording oder ähnliches ist, sondern wir machen das ähnlich wie du, Felix, mit einer speziellen App, greifen da dann eben auf Endgeräte zu und können so wirklich mit einem guten Fragen-Framework, einem guten Onboarding der Referenzkunden eben richtig geile Videotestimonials erstellen, die nicht Tausende von Euro kosten. Ne, weil das muss es einfach nicht. Wir haben da viel Erfahrung mit teuer und aufwendig. Braucht man für dieses Format nicht, denn spätestens seit User-Generated Content, sprich, dass Leute auf Social Media eben mit ihren eigenen Endgeräten Content posten, steht dieses Format und diese Bildqualität eben für noch mehr authentischen Inhalt, als das, wenn jemand irgendwie großartig damit in ein großes Filmset gesetzt wird mit Licht und dann wirkt es eher gestaged und inszeniert. Ja. Ja. Von daher ist es völlig in Ordnung, dass man auch in diesem Format auf Kameraqualitäten abzielt, die jetzt nicht High-End Hollywood Netflix sind, sondern es geht primär um den Inhalt und die Erfolgsgeschichte und da reichen eben solche Formate aus. Man muss nur wissen, wie man sie aufbaut, man muss wissen, wie man die wichtigen KPIs, die Probleme, Herausforderungen und den Mehrwert eben aus den Leuten rauskitzelt. Das kann nicht jeder, da muss man Regie und vor allen Dingen eine journalistische Erfahrung haben, aber alles das bringen wir mit und helfen Leute eben mit ihren Erfolgsgeschichten, die sie nun mal erzählen dürfen, weil sie da sind, noch mehr Menschen da draußen inspirieren, ebenfalls den gleichen Weg zu gehen und den Vertrieb in diesem Sinne zu pushen.
Ich überlasse dir den Call to Action der Folge.
Meldet euch auf jeden Fall bei Felix. Falls ihr das noch nicht getan habt, checkt auf jeden Fall seine ganzen Kanäle aus. Schaut auch gerne bei uns vorbei, www.filmanstalt.com oder einfach Thomas Maluk googeln. Also ich bin auch auf allen Kanälen vorhanden. Maluk, M-A-L-U-C-K, ne? Und Thomas mit TH. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, Felix, dass du mich eingeladen hast und du mich quasi in deinen Content-Netzwerk mit aufgenommen hast und ich da jetzt zu finden bin, finde ich großartig. Und ich hoffe, dass wir viele Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen inspirieren konnten, in das einerseits Content-Game, aber vor allen Dingen auch in das Erfolgsgeschichten-Game mit einzusteigen.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde auch sagen, wir bleiben auf jeden Fall mal im Kontakt, weil ich glaube, gerade in dem Bereich kann sich die ein oder andere Synergie ergeben, gerade auch, weil sich unsere Zielgruppen sehr gut überschneiden. Von daher war mir ein Fest. Vielen Dank für deine Zeit und noch danke für die Spontanität, dass wir eine halbe Stunde vorziehen konnten. Und ja, ist alles gesagt. Wenn es bisher noch nicht passiert ist, abonniere gerne den Kanal und guck in die Shownotes rein. Da findest du alle wichtigen Links zu Thomas, zu der Filmanstalt. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge.